Heute haben wir das letzte Mal unsere Predigtreihe über die Könige Israels.
Die Zeiten ändern sich.
Wenn ich sage, es ändern sich die Zeiten, dann meine ich das natürlich auch von den Texten aus, die wir hier miteinander betrachten. Wir sind im zweiten Buch Könige Kapitel 17 an einem Punkt angekommen, wo das ehemals prächtige und beeindruckende und finanziell enorm starke Volk Israel beginnt in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Von der Zeit König David und Salomos waren nur ungefähr 700 Jahre vergangen, sagen wir natürlich jetzt ganz lange, aber das sind nur 10 aufeinanderfolgende Generationen. Also Generationenfolge rechnet man sonst mit 20 Jahren, aber 10 Lebensalter. Und wenn wir davon ausgehen, dass gerade die Großeltern in der Regel mehr Zeit haben, den Enkeln wichtige Dinge zu sagen als den eigenen Kindern, sollte eigentlich Wirklichkeit des Gottes, die er sich der Volk Israel offenbart hatte, noch präsent sein. Aber es geht weitgehend unter. Also diese Verständnis für die Gegenwart Gottes geht weitgehend in den größten Teil des Volkes Israels unter. Und zwar inzwischen über fast 2500 Jahre. Und doch ist das noch nicht ganz ausgekoppelt, dieses Gedächtnis. Ich habe erst letzte Woche bei Facebook einen langen Bericht gesehen, dass es Forscher gibt, also jüdische Forscher, die aber in Pakistan leben. Und die dort die Wurzeln dieser versprengten Völker bis heute identifizieren können, an bestimmten Merkmalen, wie sie sich im Alltag äußern. Sie sprechen zum Beispiel den Namen Gottes in ihrer Versprechen Urdu immer noch in Anlehnung an den jüdischen Jahwe. Und viele Familiennamen haben jüdischen Ursprung. Und sie suchen Gott, obwohl sie längst also muslimisiert sind, am Samstag daran halten. Ich frage mich, wie die Spuren wieder hinterlassen können. Ich meine nicht erst seit 1000 Jahren, sondern 2 Jahren. Es geht von uns etwas aus, was Ewigkeitswert hat. Und dazu gibt es heute eine interessante Geschichte. Die hat sehr unangenehm angefangen. 2. Buch der Könige, Kapitel 17, ab Vers 24. Und wir fangen einmal im letzten Ende von Vers 23 an. So wurde Israel aus seinem Land gefangen nach Assyrien weggeführt und das ist so bis auf den heutigen Tag. Wenn wir hören bis auf den heutigen Tag, dann meint man, dass es erstmal so zu der Zeit, als es gut schon war. Aber dass wir jetzt mit, oder weil wir es mit einem lebendigen Wort Gottes zu tun haben, ist das wirklich bis auf den heutigen Tag. Das Reich der Assyrer ist schon fast 2500 Jahre untergegangen. Es wurde abgelöst von den Babyloniern, dann von den Persern, dann von den Griechen, dann von den Römern, danach von verschiedenen muslimischen, also orientalischen Reichen bis hin zum Osmanischen Reich. Und doch finden wir diesen Namen heute noch, und zwar bei den assyrischen Christen. Es gibt im Nordirak und in Nordsyrien eine ganze assyrische Kirche. Und unser Freund hat letzten Sonntag den assyrischen Bischof besucht, Hasakan in Nordsyrien. Und diese assyrische Kirche geht zurück auf den nach der Auferstehung Jesu gläubig gewordenen Juden, die in dieser Region gelebt haben. Wenn wir also aus damaliger Sicht diesen Vers 23 lesen, so wurde Israel aus seinem Land gefangen, nach Syrien weggeführt, und das ist so bis auf den heutigen Tag, dann hört sich das nur nach einer Katastrophe an. Aber durch Gottes Gnade ist es sogar zum Segen für dieses assyrische Volk geworden, dass sie das Ausflug Israel aus ihrem eigenen, ihnen eigentlich von Gott verheißen Land genommen hatten und haben sie bei sich neu angesiedelt. Ich sage das besonders für die Juden unter uns, die auch aus ihrer eigenen angestammten Region mal weggesiedelt wurden. Und das betrifft nicht nur die Ausländer, sondern auch die Deutschen, die hier in Stormfin umgesiedelt wurden. Und rechnen wir doch damit, was Gott damit etwas Gutes bewirken kann. Auch wenn das vielleicht länger dauert, als wir uns das vorgestellt haben. Und so ist das auch mit dem zweiten Teil, den wir hier lesen. Der König von Assur brachte Leute aus Babel und aus Kuta und aus Aba und aus Hamat und aus Sepharvaim und ließ sie anstelle der Söhne Israels in den Städten Samaria wohnen. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Wir sehen also die Frage der Umsiedlung oder Migration, nennt man das ja heute auch, ist nicht erst in unserer Zeit aufgetreten, im Zuge der Weltkriege, sondern ist ein Faktum in der Geschichte der Menschheit, soweit wir zurückgucken. Sowas, solche Umsiedlungen können freiwillig geschehen, vielleicht aus Liebe, weil man jemanden in der Fremde heiraten will. Das kann aus Not geschehen, denkbar an die Familie von Naomi, die in einer Hungerszeit aus Israel ausgewandert ist nach Moab, also das war die Jordanien. Und am weitaus meisten geschehen solche Umsiedlungen im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen. Die Hazara sind mal mit Chinggis Khan aus der Mongolei gekommen. Damals waren sie die Herrscher Afghanistans. Seit mehr als 150 Jahren werden sie wieder vertrieben von anderen Volksstämmen. In den letzten Jahren haben wir alle hier in Europa gesehen, wie viele Syrer, Araber, Kurden und verschiedensten Gruppen weit weg von ihrer Heimat vertrieben werden. In meiner Kindheit waren es über tausende Vietnamesen, die als sogenannte Boat-People weltweit auf der Flucht waren. Immer ist das mit Herzen für diese Menschen und ihre Familien verbunden. Ich denke alleine mal an die 6 Millionen Deutsche, die am Ende und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem sogenannten deutschen Ostgebiet vertrieben worden sind. Niemand war fröhlich dabei. Und vor allem gab es immer Schwierigkeiten bei der Wiederansiedlung. Weil jeder, wenn er aus seiner Heimat weggeht, seine Kultur, seine Sozialisation und auch seine Religion mitbringt. Das ist in Deutschland 2015 meistens nicht mitbedacht worden. Die Erfahrung mit Flucht und Vertreibung war seit dem Zweiten Weltkrieg hier gering. Es gab einmal kurz in den 90er Jahren aus Jugoslawien viele Leute, die untergebracht waren. Aber die sind kurz nach Ende des Krieges dort auch fast vollständig wieder in ihre Heimat zurückgegangen. Jetzt allein in einem Jahr 1 Million Flüchtlinge, in den Jahren davor und danach immer noch mehrere hunderttausend. Und erst nach und nach hat man verstanden, dass diese Leute, auch wenn sie auf der Flucht sind, nicht automatisch sich an alles anpassen können oder wollen, was hier üblich ist, weil sie andere Gewohnheiten mitgemacht haben. Und das, was wir hier in 2. Chronik 17 lesen, ist die erste in der Bibel beschriebene Integrationskurs. Das wollen wir uns einmal angucken. Und diese Leute nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Und es geschah, als sie anfingen dort zu wohnen, fürchteten sie den Herrn nicht. Da sandte er Löwen unter sie, die unter ihnen mordeten. Und man sagte zum König von Assyrien, die Völker, die du weggeführt und in den Städten Samarias hast wohnen lassen, kennen nicht die Verehrung oder die Tradition oder das Recht, die dem Gott des Landes gebührt. Da hat der Löwen unter sie gesandt und siehe, die töten sie, weil sie die Verehrung des Gottes des Landes nicht kennen. Da befahl der König von Assyrien, lasst einen der Priester, die ihr von dort gefangen weggeführt habt, dorthin zurückgehen, dass er hingeht und dort wohnt und er lehre sie die Tradition oder das Recht des Gottes des Landes. Da kam einer der Priester, die man aus Samaria gefangen weggeführt hatte und wohnte in Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Ich staune vor allem, wie nüchtern dieser assyrische König mit dieser Problematik umgeht. Wahrscheinlich ist das der Vorteil einer Monarchie gegenüber einer Demokratie, weil wahrscheinlich ein Parlament sich nicht auf solche einfachen Regeln verständigen kann. Er hat nicht gesagt, also dann müssen hier Jagdtrupps aufgeboten werden und die müssen die Löwen dort ausrotten, sondern er, vielleicht war es auch schon der erste Tierschützer, er hat gesagt, man muss die Leute mit dem Gott Israels versöhnen. Man muss ihnen die Regeln beibringen, wie man sich dort zu verhalten hat. Ich frage mich, was mit dem passiert, der heute so eine Idee hätte. Nun sind ja in Deutschland schon die Löwen schon lange ausgestorben, aber die Aufgabe haben hier die Rechten und die Nazis übernommen. Die jagen die Flüchtlinge genauso, wie das damals die Löwen Gott gemacht. Der assyrische König hätte wahrscheinlich gesagt, ist egal, ob das vorher Mohammedaner waren, sollen sie doch einfach mal das christliche Europa anpassen. So einfach geht das heute nicht mehr. Aber damals hat das funktioniert. Und dieser Mann, wir erfahren nicht seinen Namen, weil er auch kein Priester Gottes nach der Ordnung Gottes gewesen ist. Warum eigentlich nicht? Ihr Bibelkollegen.
Na, weil die aus Juda kamen, nicht aus Israel, aus dem Nordreich.
Genau, weil die Priester Gottes nach der Ordnung Gottes nur in Jerusalem und im Stamme Juda und Benjamin angesiedelt waren. Deswegen sagt man heute noch Juden, auch wenn man ganz Israel macht. Und der König Jerusalem hatte ja gleich nach der Zeit Salomos einen eigenen Gottesdienst eingeführt in Samaria und in dem Reich dieser 10 Stämme, wo man zwar Gott immer noch als Jahwe verehrt hat, aber weder an dem Ort, den Gott selber angeordnet hatte, noch auf die Weise, die Gott selber angeordnet hat. Stattdessen hat man Kälber in der Tradition Aarons verehrt. Und es ist schon interessant, dass dieser Rumpf-Gottesdienst solche positiven Ergebnisse zeigt. Und es wäre den, ich sag mal, manchen heutigen Hardcore-Christen ein Stammbuch zu schreiben, sondern jetzt muss ich das mal in einer einfachen Sprache sagen. Es wäre manchen Christen, die ganz streng heute sind, denen sollte man mal solche Beispiele nachbringen, weil es gerade auch unter Christen sehr viele Kämpfe gibt. Ernsthaft, glaube ich, sagen, wer nicht sich an alles hält, was die Schrift sagt, ist ja ein Verführer und Götzendiener. Und die Zeit in der Lage, ich selber für so haben sein. Und deswegen ist es wichtig, auch mal solche Texte mal ernsthaft.
Da haben wir da den Training.
Und dann lesen wir weiter. Und dieser Priester, der aus Sicht der Juden schon ein Halsgötzenpriester war, der lehrt es. Nämlich diese fremden, dorthin vertriebenen oder versiedelten Völker, wie sie den Herrn fürchten sollten. Doch sie machten sich Volk für Volk ihre eigenen Götter und stellten sie in die Höhlenhäuser, die die Samaritaner Volk für Volk in ihren Städten gemacht hatte, in denen sie wohnten. Und die Leute von Babel machten Sukkot Benot, die Leute von Kuta machten Nergal, die Leute von Hamad machten Ashima, die Aweder machten Nipras und Tartak, die Sepharwiter verbrannten ihre Söhne im Feuer, dem Adramelech und dem Anamelech, den Göttern von Sepharvaim. Doch fürchteten sie auch den Herrn und machten sich aus ihrer Gesamtheit Höhenpriester, die für sie in den Höhenpriestern Opfer. So fürchteten sie den Herrn und dienten zugleich ihren Göttern entsprechend ihrer Tradition. Bis auf den heutigen Tag tun sie nach ihren früheren Traditionen. Und dann springe ich mal runter. Und dann ab Vers 41. So fürchteten diese Völker den Herrn und dienten zugleich ihren Götterbildern, auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Wie ihre Väter getan haben, so tun auch sie bis auf den heutigen Tag. Nun könnte man sagen, aus etwas Schlimmen ist was noch Schlimmeres geworden. Bis dahin waren die 10 Stämme Israels letzten Endes daran gescheitert, dass sie zwar Gott fürchteten, aber nebenbei ihre eigenen Götzenbilder eingeführt hatten. 500 Jahre vorher hat Martin Luther gesagt, genau das ist in der katholischen Kirche geworden. Neben dem Wort Gottes hat man noch 1000 andere Regeln eingeführt. Und statt Jesus Christus allein zu verehren, verehrt man auch noch die Mutter Gottes und einen ganzen Schwarm Heiliger. Und damit oder deswegen ist vom Evangelium gar nichts mehr übrig geblieben. Und Gott hat ein Gericht darüber geübt. Und damals sind dann diese 10 Stämme Israels aus ihrer ganzen Gegend vertrieben worden und haben sich in alle Völker verteilt. Und 500 Jahre vorher war es dann einmal mit der Einheit dieser einen katholischen allgemeinen Kirche vorbei. Ganz ähnlich. Aber was danach kam, war noch schlimmer. Und zwar wieder an beiden Stellen. Die dann nach Israel, also nach den Israeliten hingekommen sind, die haben die Sache noch weiter umgedreht. Die sind nicht ganz zu Gott und Willen, sondern die haben ganz ihre alten Traditionen gefeiert. Und zusätzlich den Gott Israels geehrt. Immerhin hat es geholfen, dass die Löwen dort nicht mehr weiter gefressen haben.
Und 2000 Jahre später mit der evangelischen Kirche ist es ähnlich passiert.
Sie haben nicht nur den Götzendienst und die Fehler der Katholiken ausgekehrt, sondern haben sie bis heute eigentlich noch weitergetrieben und viel mehr von den Ordnungen Gottes aufgegeben. Nun könnte man jammern und sagen, siehst du, nicht mal das Gericht Gottes hat irgendeinen Sinn. Wenn der Mensch einmal sich abgewendet hat von dem richtigen Weg, dann wird es immer nur noch schlimmer. Gott sei Dank gibt es ein Aber. Welches ist
das? Ich habe das nicht verstanden.
Also, man könnte sagen, wenn sich Menschen überhaupt erst einmal von Gott abgewendet haben, wird alles nur noch sowieso schlimmer. Wenn man es genau nimmt, könnte Gott sich dann ja auch das Gericht sparen, weil es ja dann trotzdem nur noch schlimmer wird. Also ist die ganze Geschichte doch hoffnungslos, oder? Weil ich sage, Gott sei Dank gibt es ein Aber. Welches? Ich meine wirklich ganz praktisch. Ich meine jetzt ganz theologisch. Mal klären. Wir springen einfach mal 500 Jahre weiter ins Neue Testament.
Das ist nicht verloren.
Natürlich, das ist nicht. Aber es geht ganz konkret um das, was wir hier lesen.
Na, die Sternleute.
Die waren von weiter weg. Die waren von weiter weg, richtig. Es gibt in allen Völkern Menschen, die gottesfürchtig sind. Das ist nicht genau. Die kamen von viel weiter weg. Und sind ein Beweis, dass Gott in allen Völkern Menschen hat, die ihn suchen und finden. Und zwar völlig unabhängig von der jeweiligen Kultur, Tradition oder Religion. Das musste Petrus erkennen, als er sieht, dass bei Cornelius nicht nur dieser eine gottesfürchtige Mann, sondern sein ganzes Haus mit dem Heiligen Geist überschüttet wird. Dann sage ich, jetzt begreife ich wirklich, dass aus jedem Volk derjenige Gott angenehm ist, den sucht. Die Antwort ist ganz einfach. Alle wissen. Alleine zwei Leute, die uns in den Evangelien begegnen, kommen von den Samaritanern. Das ist einmal die Frau am Jakobsbrunnen und das ist der barmherzige Samariter. 500 Jahre später, zur Zeit Jesu, sind zwei Leute beispielhaft in den Evangelien aufgeführt, die ausdrücklich solche Samaritaner waren, also die diese Mischreligion nur kannten. Das ist erstens die Frau am Jakobsbrunnen. Ja, bitte einmal gucken, Johannes 4. Und dann lesen wir einmal diesen Text, Johannes 4, Abvers 4. Wenn wir diesen ganzen Text weiterlesen oder im Kopf haben, und wer das nicht hat, nimmt das bitte mal als Hausaufgabe. Johannes Evangelium Kapitel 4. Da sehen wir erstens, dass diese Frau, obwohl die in dieser merkwürdigen Mischreligion groß geworden war, auch noch 500 Jahre später echtes Gespür für Dinge Gottes hat. Genau das begegnet mir heute bei vielen Muslimen. Der Islam ist ganz ähnlich wie das Samaritertum, also fast sogar genau so eine Mischreligion.
Das kann man alles nachlesen, er ist ausreichend erforscht. Der Islam ist im Wesentlichen ein Mix aus jüdischen, christlichen und arabischen Nationalreligionen. Zu dem letzten gehört zum Beispiel diese Mondverehrung, die Verehrung des Mondes. Und mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass dort nur Reste der Wahrheit Gottes übrig. Aber bis heute, wer seinen Glauben ernst nimmt, hat trotzdem erstaunliche Erkenntnis Gottes und ist in der Regel besser daran als viele weltlich gewordene Europäer. Diese Frau sagt zum Beispiel zu Jesus: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Vers 25, 26. Und dann geht das weiter in dem folgenden Text, dass aus dem Glauben dieser einen einzelnen Frau eine echte Erweckung beginnt. Da lesen wir was Erstaunliches ab Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr nur wegen deines Redens, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Ist das nicht ein wunderbares Zeugnis? Wer hätte 500 Jahre vorher, als diese Samaritertum gerade anfing, vorherzusagen gewagt, dass aus diesem religiösen Durcheinander eines Tages Menschen hervorgehen würden, die mehr und einfacher und direkter glauben als das Volk der Juden. Nun sagt Gott uns ja auch an anderer Stelle, nämlich im Propheten Haggai, dass niemand den Tag des geringen Anfangs verachten soll. Ich sage das heute. Und ich sage das von Gottes Wort her weiter. Also nicht meine Erfindung. Es gibt viele kostbare Dinge, die sind lange vorher mal ganz jämmerlich angefangen. Und es ist wichtig, dass wir solche kleinen Anfänge nicht von vornherein verdammen oder verachten oder die Hoffnung dabei abgeben. Wenn wir unseren heutigen Text in 2. Könige lesen, dass Gottes Urteil zu dieser Zeit ganz klar, das beschönigt nichts, da heißt es nicht, wir müssen uns keine Sorgen machen, Gott kann aus diesem blöden Anfang noch was Gutes machen, steht nichts davon. Es wird nicht nur festgestellt, das Elend kam über das Volk Israel wegen ihres Götzendienstes. Gott hat das beendet. Was danach kam, war nicht besser. Und trotzdem kann Gott aus diesen jämmerlichen Dingen etwas lernen. Und dass das kein Einzelfall ist im Neuen Testament, zeigt uns die 2. Geschichte, die einigermaßen bekannt sein sollte, nämlich die vom barmherzigen Samariter. Dort, wenn Jesus diese Geschichte erzählt, sagt er: Ein gewisser Mann. Das heißt, also er ruft etwas in Erinnerung, was passiert war, was wirklich sich abgespielt hat. War unterwegs, fiel unter die Räuber und die haben ihn für tot liegen gelassen. Und auf demselben Weg kommt dann ein Priester vorbei. Ich kann mir ganz gut vorstellen, was dem Mann durch den Kopf gegangen ist. Oh Gott, hier ist schon wieder so eine Räuberüberfall. Nee. Er ist nicht hingegangen und hat geguckt, ob der Mann noch lebt. Aus welchem Grund?
Dass er jetzt überfallen wird.
Ich denke noch nicht mal, dass er Angst hatte, sondern es war klar, wer eine Leiche berührt, wird unrein. Damit war er für seinen Dienst blockiert. Er schlägt einen Bogen. Der nächste kommt, ist ein Levit. Der wäre eigentlich prädestiniert gewesen. Der wäre eigentlich vorherbestimmt. Das ist das, was man heute sagen würde, ein Küster oder also ein Kirchendiener. Das steht nicht der Grund da, aber ich stelle mir dann so vor, Der wird sich wirklich gedacht haben, oh Gott, wir haben sie schon in normalen Reisen überfallen und jetzt bin ich noch ein frommer Mann. Ich kann mich ja noch nicht mehr wehren. Nur schnell weg. Und dann kommt einer, muss man sagen, Geschäftsmann. Also nicht so ein ganz armer Mensch. Hat ein Transportgerät dabei, weil du wärst ein Auto, damals war es ein Esel. Der hält extra an. Der ist dann wirklich in Gefahr, dass er ausgeraubt wird. Aber, und das sage ich, da ist nicht nur das Herz, da ist auch die Gottesfurcht da, die sich dieses Überfallenen annimmt, seine Wunden auswäscht, entweder seinen eigenen Reiseproviant oder vielleicht sogar seine Handelsware einsetzt, um diesen Mann zu retten.
ihn zur nächsten Herberge, und das ist dann so was wie heutzutage in Notfallklinik bringt, und weil es damals noch keine Kranken- oder Unfallversicherung gab, auch noch für solche Behandlung bezahlt. Und Jesus sagt ausdrücklich, und dieser war ein Samariter. Und ich sage, das ist nicht nur eine Beispielgeschichte, das ist eine Realität, die er ins Gedächtnis ruft und die er damit seinen Zuhörern nahelegt. Was heißt das für uns? Im Zusammenhang. Natürlich nicht nur reden, sondern auch tun, aber im Zusammenhang heißt das erst einmal, die Leute nicht zu verachten, die eine schwächere Religion haben als wir. Weil für Gott nicht die Religion entscheidend ist, sondern unsere Taten. Um nochmal das aufzugreifen, was Horst vorhin gesagt hat, wie wichtig das ist, dass wir unseren Glauben weitergeben. Ich weiß, was die größte Klemme ist. Ja, für alle Gläubigen. Sie denken, sie können das nicht, sie schaffen das nicht, sie sind nicht so gut wie andere. Und deswegen ist in einer Gemeinde wie bei unserer aufzuwachsen eigentlich nicht so ein Nachteil. Da stehen ja oft Leute vorne, die viel Erfahrung haben, die schon gelernt haben, ihre Worte richtig zu setzen. Und dann ist drei Viertel der Gemeinde blockiert und denkt, ich kann mich nur blamieren, ich kriege das überhaupt nicht. Und was lernen wir aus unserer heutigen Geschichte? Der Glaube, der 500 Jahre später bei diesen Leuten in Samaria da war, ist geweckt worden durch den Hilfspriester, den sie aus der Gefangenschaft wieder zurückgeholt haben, der selber keine richtige Ahnung hatte. Na, den der assyrische König wieder zurückgerufen hat, um die Leute dort aus den fremden Völkern zu trainieren. Der Glaube der Samariter zur Zeit Jesu ist einmal ausgestreut worden, 500 Jahre vorher, durch den Hilfspriester, den der König von Assyrien extra zurückgeschickt hat, um die Leute zu lehren, wie man den Gott Israel feiert. Für uns heißt es, keine Angst, auch unter Weisungen unvollkommen. Es ist weiter nichts als der Same, den Gott selber zu seiner Zeit lebendig macht. Den lassen wir ausstrahlen, das wollen jeder von uns. Amen. Amen.